Weiß Annalena Baerbock, die Parteichefin der Grünen, eigentlich, was sie sagt? Schreisszenen beim Kampf um die Maske und der große Run aufs Grundeinkommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Focus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Annalena Baerbock, die sympathische Vorsitzende der Grünen, hat bei Markus Lanz gesagt, was sie in den letzten Monaten besonders bewegt habe. Trump und Corona, klar. Aber es gäbe da ein Ereignis, das sie besonders erschüttert habe, und zwar, dass sie in Thüringen beinahe einen Nazi zum Ministerpräsidenten gewählt hätten. Ein Nazi als Ministerpräsident, hat sich der ein oder andere Zuschauer gefragt. Passieren ja schlimme Dinge in Deutschland, aber das ist doch völlig an uns vorbeigegangen. Das ist Bodo Ramelow, der amtierende Ministerpräsident. Der kann schon mal nicht gemeint sein, der ist so eine Linkspartei. Das ist Thomas Kemmerich, der war Ministerpräsident für 4 Wochen, aber er ist Mitglied der FDP. Wen hatte Frau Baerbock also vor Augen, als sie über das für sie erschütterndste Ereignis dieses Jahres sprach? Kein der hier gezeigten, wie sich herausstellt. Sie habe sich da etwas undeutlich ausgedrückt, hat sie erklären lassen. Sie habe an Björn Höcke von der AfD gedacht. Der stand allerdings nie zur Wahl. Kommt bei Frau Baerbock öfter vor, dass sie so ergriffen ist, dass die Dinge etwas bei ihr durcheinander geraten? Letztes Jahr im Sommerinterview der ARD sprach sie über Elektromobilität, ein Herzensanliegen der Grünen. Rohstoffe wie Kobalt, wo kommt das eigentlich her? Wie kann das recycelt werden, fragte sie, um dann stolz zu verkünden, dass es auch Batterien gäbe, die auf Kobalt verzichten würden. Die kämen aus China. Kobalt kennen die meisten als Staubsaugermarke. Wer hätte gedacht, dass man mit einem Staubsauger auch ein Auto antreiben kann? Kleiner Scherz. Frau Baerbock meinte offenbar Kobalt, ein Metall, das für Batterien unerlässlich ist, beim Abbau allerdings eine ziemliche Sauerei hinterlässt und auch unter humanitären Gesichtspunkten alles andere als unproblematisch ist. Die größten Kobaltreserven liegen in der Demokratischen Republik Kongo. Dass im Kongo nicht das deutsche Arbeitsrecht gilt, das haben sie sich vermutlich schon gedacht. Viele der Arbeiter, die in den Kobaltminen schuften, sind auch noch minderjährig. Wie bei vielen Dingen, die als besonders umweltschonend gelten, sollte man lieber nicht so genau nachfragen, wie sie eigentlich zustande kommen. Ich warte jetzt auf den Tag, an dem Leonardo DiCaprio seinem Sozialschocker Blood Diamond über die Ausbeutung in den Diamantenminen in Sierra Leone den Anschlussfilm folgen lässt. Blood Electric Car. Oder sollte man sagen Blood Tesla? Wobei das nicht ganz fair. Tesla arbeitet daran, kobaltfreie Batterien zu entwickeln. Da kommt das Know-how allerdings von Panasonic aus Japan und nicht aus China, wie Frau Baerbock meint. Aber immerhin die grobe Himmelsrichtung stimmt. Es ist noch nicht so lange her, da reichte ein solcher Fauxpas und man war raus aus dem Rennen ums Kanzleramt. Erinnern Sie sich noch an Rudolf Scharping, den Kanzlerkandidaten der SPD 1994? Der Mann verwechselte in einem Interview Brutto und Netto. Das war's damals dann mit der Kampagne. Aber da war auch noch eine andere Generation von Journalisten zugange, die nicht auf einen Politiker schauten nach dem Motto, er meint schon das Richtige, hat sich ja nur versprochen. Das nannte man kritischen Journalismus. Ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Jedenfalls, wenn es um die Grünen geht. Es gibt einen neuen Helden des Alltags. Den Maskenverweigerer. Dieser Herr hier ist einer der führenden Leute der AfD im Deutschen Bundestag, Stefan Brandner. Herr Brandner war Vorsitzender des Rechtsausschusses, bis er mit, sagen wir, einer Reihe waghalsiger Äußerungen auffiel, sodass ihn die anderen Mitglieder des Ausschusses aus dem Ausschuss wieder herauswählten. Ein in der Parlamentsgeschichte einmaliger Vorgang. Letzte Woche war Herr Brandner mit dem ICE unterwegs von Berlin nach Rügen. Er knabberte an einer Nussschnecke, als ihn der Schaffner bat, danach doch bitte seine Maske aufzusetzen. Worauf Herr Brandner antwortete, esse gerade, geht nicht, danach überlege ich es mir. In Zügen gilt Maskenpflicht, also rief der Schaffner Verstärkung. Mehrere Polizeibeamte betraten den Zug und hielten nach Herrn Brandner Ausschau. Sie entdeckten ihn schließlich auf der Bordtoilette, wo er sich verschanzt hatte. Die anderen Passagiere hatten noch Glück. Die Verspätung hielt sich in diesem Fall in Grenzen. Dieser Aktivist, ähnlich beseelt wie Herr Brandner, sorgte vergangene Woche dafür, dass eine Lufthansa-Maschine wieder umkehren musste.
Verlassen wir diesen Teufelskreis, denn auch das wird ein Ausstieg in letzter Sekunde.
Zieh die Maske erstmal über die Nase, mein Freund.
Ein Glück, dass sie bei der AfD noch nicht dazu übergegangen sind, sich in die Bordtoilette der Lufthansa einzuschließen. Ich habe nie ganz verstanden, wo beim Masketragen das Problem liegen soll. Okay, drückt ein bisschen Brillengläser beschlagen, wenn man Brillenträger ist wie ich. Im Sommer wird's warm. Andererseits, die Menschen nehmen noch ganz andere Strapazen freiwillig auf sich. 14 Stunden im Stau am Karawankentunnel, das ist auch kein Vergnügen. Das Eigenartige ist, die gleichen Leute, die sonst gern darüber klagen, wie verweichlicht die deutsche Jugend sei, bringt jetzt schon ein bisschen Mullstoff aus der Fassung. Also mit Leuten wie Stefan Brandner wären wir nicht bis Stalingrad gekommen. Riesenran auf das Grundeinkommen. Das Deutsche Institut der Wirtschaft hat für eine Studie 1200 Euro ausgelobt. Wer als Teilnehmer ausgewählt wird, bekommt das Geld 3 Jahre lang, ganz ohne Gegenleistung. Bereits nach 72 Stunden hatten sich 1 Million Menschen beworben. Eine Freundin von mir war auch dabei. Die Sache ist ganz einfach. Man bewirbt sich online, dann bekommt man die Unterlagen zugeschickt. Man muss sagen, wie alt man ist, wo man arbeitet, wie viel man verdient. Trickreiche Frage, ist man für die Idee eines Grundeinkommens oder dagegen? Meine Freundin wollte dafür ankreuzen. Sie dachte, das erhöhe ihre Chancen. Ich habe ihr geraten, sag, dass du eigentlich dagegen bist. Ich bin sicher, sie wollen beim Institut der Wirtschaft beweisen, dass Menschen zum Fan vom Grundeinkommen werden, wenn sie einmal dabei sind. Ziemlich linke Veranstaltung, wundert mich also nicht. Die Befürworter des Grundeinkommens versprechen, die Sache wäre absolut bezahlbar. Es würden auch nur die Leute das Geld nehmen, die ansonsten keinen Job finden. Also so eine Art Hartz IV++. Mich überzeugt das nicht wirklich. Wenn ich zum Beispiel bei Lidl an der Kasse säße und jemand käme vorbei und böte mir das gleiche Geld, ohne dass ich einen Handschlag dafür tun müsste, ich wüsste, wie ich mich entscheiden würde. In den Arabischen Emiraten haben sie das bedingungslose Grundeinkommen schon vor Jahren in die Praxis umgesetzt. Wer in Abu Dhabi lebt, wird fürs Nichtstun bezahlt. Glauben Sie mir, ich war ein paar Mal da. Dafür importiert man die Leute, die den Müll wegbringen oder an der Kasse sitzen, aus Indien oder den Philippinen. Eine moderne Form der Sklaverei, nur dass es nicht so heißt. Große Anhänger des Grundeinkommens sind bei uns die Grünen. Ich weiß nicht, wie sich das verträgt mit dem superliberalen Ansatz in der Flüchtlingspolitik, aber vielleicht ist ja genau das der Trick. Wir lassen ganz viele Leute aus Afrika und Asien ins Land, die dann die Arbeit erledigen, die kein Deutscher mehr erledigen will. Vielleicht habe ich die ökonomische Weisheit von Annalena Baerbock einfach unterschätzt. Bleiben Sie gelassen, bleiben Sie gesund, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer.